Radio 1. Eine für alle. Wie Frauen die Demokratie voranbringen. Der Radio Day am Weltfrauentag.
Ich weiß noch, wie ich irgendwann vor vielleicht 4 Jahren im Fernsehen einen Beitrag über Belarus gesehen habe. Darin ging es um 3 Frauen, bis dahin totale No-Names in der Politik, die sich zusammengeschlossen haben. Eine von ihnen, Svetlana Tichanowskaja, kandidierte dann sogar für die Präsidentschaftswahl als Herausfordererin von Langzeitdiktator Lukaschenko. Über sie und andere Frauen hat Alice Botha, die Osteuropa-Expertin der Zeit, ein Buch geschrieben und das heißt Die Frauen von Belarus, von Revolution, Mut und dem Drang nach Freiheit. Schönen guten Morgen, Frau Botha.
Guten Morgen.
Als Korrespondentin für den postsowjetischen Raum fällt Belarus logisch in Ihr Berichtsgebiet. Wieso haben Sie aber, ich glaube so vor 2 Jahren muss das gewesen sein, oder vor 3 gedacht, diesen Frauen widme ich auch ein Buch?
Weil das, was ich in Belarus beobachten konnte aus der Ferne, mich einfach sprachlos gemacht hat. Es war eine friedliche Revolution mit Frauen an der Spitze, die ja wieder aller Wahrscheinlichkeiten es tatsächlich geschafft haben, etwas loszutreten in diesem verkrusteten repressiven System. Und die Geschichten von ihnen gehen leider furchtbar traurig weiter. Aber für diesen Moment war da diese Sprachlosigkeit und auch dieses Unglauben, dass so etwas möglich ist.
Jetzt beginnt die Geschichte von Svetlana Tichanowskaja mit ihrem Mann. Wieso das?
Es war so, dass Sergej, ihr Ehemann, ein Blogger war und er hatte vorgehabt, für die Präsidentschaftswahl zu kandidieren. Dann wurde er festgenommen und sie beschloss, sein Werk fortzuführen. Man muss dazu sagen, die haben eine sehr traditionelle Ehe geführt. Also von den Plänen, dass sie überhaupt als Präsidentschaftskandidat sich ins Rennen schicken lassen will, hat sie aus dem Internet erfahren. Er hatte es ihr vorher nicht mitgeteilt. Sie war so die klassische Hausfrau, die mit den beiden Kindern zu Hause war und wollte gerade zurückkehren in ihren Beruf als Lehrerin, den sie, als die Kinder geboren worden sind, erstmal aufgegeben hatte. Und sie reichte die Papiere ein und wieder aller Wahrscheinlichkeit wurden sie tatsächlich zugelassen von der Wahlbehörde. Und sie sagte mir in einem Gespräch, ich glaube, die wollten was zu lachen haben. Und dann begann etwas, womit sie nicht gerechnet hatte, dass sie tatsächlich einen Wahlkampf hatte und tatsächlich wahrscheinlich gegen Lukaschenko gewann. Der hat die Wahl so dreist gefälscht, dass wir einfach nicht genau wissen, wie die Ergebnisse ausfielen. Aber es war es waren Hunderttausende auf den Straßen. Und was sie lostrat, war gesellschaftsverändernd für Belarus.
Sie haben es ja dargestellt. Sie war Hausfrau und Mutter und hatte darüber hinaus, außer Rückkehr in den Beruf als Lehrerin, auch keine Ambitionen, hat dann später auch in ihren Reden betont, ich freue mich, wenn ich einfach wieder Buletten braten kann und Macht ist nichts, wonach ich strebe. Jetzt ist sie trotzdem sowas wie die Repräsentantin von Belarus im Exil in Vilnius. Das heißt ja auch, sie hat so eine Art Crashkurs hinter sich in der Politikerwerdung. Wie hat sie sich ihrer Beobachtung nach verändert? Was hat das mit sich gebracht?
Sie hat sich immens verändert. Sie ist wirklich da reingewachsen und ich glaube, sie überwindet sich jeden Tag aufs Neue. Ich habe kürzlich mit ihr gesprochen. Es fällt ihr immer noch schwer, sich als Politikerin zu bezeichnen. Jede Woche schickt sie so eine Auflistung, um was sie diese Woche wieder gemacht hat, in welche Staaten sie gereist ist, um für das belarussische Anliegen zu kämpfen. Und das Fürchterlichste ist auch, wie sie eben die privaten Umstände verändert haben. Ihr Mann wurde in Belarus zu 18 Jahren Straflager verurteilt. Er ist seit einem Jahr spurlos verschwunden. Sie weiß nicht, ob er lebt oder nicht. Und als ich mit ihr sprach, ich habe sie als eine sehr ernsthafte Person erlebt. Und als ich eben mit ihr sprach, merkte ich, wie sehr dieser Schmerz und diese unglaubliche Verantwortung für ihren Mann, aber eben auch für all die anderen Belarussen und Belarussinnen, die in den Straflagern gequält und gefoltert werden, wie schwer diese Verantwortung auf ihr wiegt und wie sehr sie versucht, ihr gerecht zu werden.
Sie haben den Mann und sein unklares Schicksal angesprochen. Sie hatte ja auch 2 Mitstreiterinnen, die IT-Managerin Veronika Tsepkalo, die lebt inzwischen selbst im Exil mit ihrer Familie, glaube ich. Die andere, die Musikerin Maria Kolesnikova, wurde ebenfalls verhaftet und ist zu jahrelanger Haft im Straflager verurteilt. Woher nimmt Tichanowskaja ihre Kraft, wenn die Luft so dünn wird, wenn geliebte Menschen, die ja natürlich auch immer sowas wie ein Kraftpool sind, wenn die weggesperrt wurden, wenn die vertrieben wurden?
Die Antwort ist eigentlich ganz einfach, weil ihr nichts anderes übrig bleibt. Wenn sie es jetzt aufgeben würde, dann würde sie das Gefühl haben, alle anderen, die in Belarus in den Straflagern gequält werden, verraten zu haben. Und deshalb ist das keine Option. Sie hat ja selbst 2 Kinder. Es gab eine Anekdote, die mich wirklich sehr erschüttert hat. Im ersten Jahr erzählte sie ihrer jüngeren Tochter, dass der Vater auf Geschäftsreise war. Und sie schickte von unterwegs Geschenke im Namen des Vaters. Und nach einem Jahr war ihr klar, ich kann diese Lüge nicht noch weiter aufrechterhalten. Niemand ist so lange auf der Geschäftsreise. Und dann erzählte sie ihrer Tochter, was passiert ist und versucht ihr zu vermitteln, was es bedeutet, in einem Gefängnis zu sein. Und das ist ein unglaublich hoher Preis, den sie bezahlt derzeit. Und man spürt förmlich den Schmerz und diese Verantwortung, die sie vorantreiben, weil eben keine Alternative denkbar ist. Aufzugeben würde bedeuten, all die anderen aufzugeben.
Da sagt die Osteuropa-Expertin Alice Botha. Mit ihr spreche ich unter anderem über ihr 2021 erschienenes Buch Die Frauen von Belarus, von Revolution, Mut und dem Drang nach Freiheit. Und wir haben auch noch einiges Gegenwärtiges zu besprechen. Gleich nach ein bisschen Musik. Besten Dank bis hier.
Danke.
Gerade habe ich mit Alice Botha von der Zeit gesprochen über die belarussische Politikerin Svetlana Tichanowskaja, eine Frau, die widerwillen in die Politik gekommen ist, als Ehefrau eines Mannes, der den Diktator hartnäckig kritisiert hat und dafür weggesperrt wurde. Seit dem Tod von Alexei Nawalny rückt noch so eine Frau von mehr in den Fokus, Julia Nawalnaja. Sehen Sie, Frau Botha, wenn Sie diese beiden Frauen betrachten, eher Ähnlichkeiten oder eher Unterschiede?
Ich sehe ein paar Unterschiede, die wichtig sind. Einer ist, dass Svetlana Tichanowskaja tatsächlich gewählt worden ist. Sie sieht sich als eine legitime Anführerin des demokratischen Belarus im Exil. Ich sehe auch den Unterschied, dass sie eine sehr andere Beziehung geführt hat als Julia Nawalnaja mit ihrem Mann Alexei. Das war bei Svetlana eine traditionelle Ehe, sie daheim, nicht eingebunden in die Entscheidung des Mannes. Bei Julia Nawalnaja war das anders. Das habe ich aus allen Gesprächen zu hören bekommen, die ich dazu geführt habe. Das Paar Nawalny hat Entscheidungen, so große Entscheidungen wie zum Beispiel nach Russland zurückzukehren, gemeinsam getroffen. Sie ist mitgereist. Sie hat ihm, als ihm schon die Handschellen am Flughafen angelegt worden sind, noch einen Kuss gegeben. Und dann weiterhin für seine Sache gekämpft. Aber es gibt eben diese große Gemeinsamkeit, nämlich das Werk des Mannes fortzuführen, obwohl man eigentlich etwas anderes im Leben wollte.
Jetzt hat Belarus 9,5 Millionen Einwohner, die Russische Föderation 145 Millionen. Ist jetzt natürlich ein bisschen unterkomplex, wenn ich frage, welches Frauenbild herrscht denn davor? Die Staaten sind ja auch in sich nicht homogen. Aber mein Klischee oder meine Wahrnehmung zumindest besagt, in diesen Staaten wurden Frauen immer schon zumindest als Arbeitskräfte gebraucht. Astronautin zu werden war da vielleicht auch irgendwie denkbarer, keine Ahnung, vermute ich, als in der BRD. Können Sie das sagen, welches Frauenbild vorherrschend ist in Belarus und der Russischen Föderation?
Ja, was Sie angesprochen haben, ist total wichtig. In der Zeit, als die erste Kosmonautin ins All geschossen worden ist, mussten in der Bundesrepublik Frauen noch ihren Mann darum bitten, ob sie arbeiten dürfen. Aber sie haben auch gesagt, es geht vor allem um den Arbeitsmarkt und es stimmt. Das heißt, dass diese Emanzipation, die wir aus der Sowjetunion kennen, ja, aus dem Sozialismus, die war nur partiell und die hält sich dieser Mangel an einer echten gesellschaftlichen Emanzipation, das prägt die Gesellschaften bis heute. Ich habe beide Gesellschaften als zutiefst patriarchal erlebt. In der Sexismus weit verbreitet ist, in der Frauen zwar gut ausgebildet sind, studieren, aber niemals hohe Ämter erreichen können. Und es zeigt sich beispielsweise in Belarus, dass Lukaschenko Svetlana Tichanowskaja ganz oft verlacht hat, als Mädchen bezeichnet hat, als so ein Frauchen, das wieder zurück in die Küche soll, um die Frikadellen zu braten. Und in Belarus hat sich seit dieser Bewegung, seit dieser Revolution, die brutal niedergeschlagen worden ist, viel getan. In Russland noch nicht. In Russland war die Gesellschaft auf dem Weg, sich zu verändern. Und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat diese Bemühungen um Jahrzehnte zurückgeworfen.
Hören wir uns vielleicht mal einen O-Ton an von Julia Nawalnaja. kurz nachdem bekannt wurde, dass ihr Mann gestorben ist.
Ich werde den Kampf von Alexei Nawalny weiterführen, kämpfen für unser Land. Und ich rufe euch auf, euch mir anzuschließen. Kämpft und gebt nicht auf. Ich habe keine Angst und ihr solltet auch keine haben.
Sie hat keine Angst und sagt, ihr solltet sie auch nicht haben. Was denken Sie, Frau Botha, was kann sie realistischerweise bewegen?
Sie können zumindest versuchen, da zu zeigen, dass es in Russland Menschen gibt, die anders denken als Wladimir Putin und sein Regime. Aber ehrlicherweise sind die Aussichten, etwas zu bewegen, momentan schwindend gering. Einer der Gründe, warum Alexei Nawalny nicht in Deutschland geblieben ist, weil er das Gefühl hatte, in der Emigration kann er nichts bewirken. Seine Frau ist jetzt in der Emigration. Er konnte sogar in Russland nichts bewirken. Er wurde sofort verhaftet. Es gibt so viele repressive Gesetze, die es unmöglich machen, auch nur mit einem Blatt weißen Papier auf die Straße zu gehen. Und in diesem repressiven, diktatorischen Kontext verlangt es wahnsinnig viel Mut, um auf die Straße zu gehen. Und hinzu kommt, dass ein großer Teil der Gesellschaft sich in Apathie zurückgezogen hat.
Wobei ja einige Tausende immerhin zu sehen waren bei der Beerdigung von Alexei Nawalny. Sie sagen, den Frauen fehlen natürlich aus dem Exil raus die Mittel, da was zu bewegen. Zudem dann mit Blick auf Russland, da entsprechende Prozesse wie eingefroren gerade sind. Gibt es Möglichkeiten für uns hier in einem freien Land, diese Frauen, diese Menschen zu unterstützen?
Wir sollten versuchen, ihnen zuzuhören. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, dass wir russischen Exilmedien, die teilweise immer noch ihre Arbeit im Land fortsetzen, dass wir diese unterstützen, damit wir erfahren, was in Russland vor sich geht. Und ich glaube, darauf beschränkt sich das auch schon. Und Sie haben recht, es waren Tausende bei der Beerdigung da. Und selbst jetzt, wo wir sprechen, gehen Leute immer noch zum Grab und legen Blumen nieder. Und das sind nicht nur die jungen Leute, die Nawalny immer so beispiellos ansprechen konnte, wie kein anderer Politiker in Russland. Es sind auch alte Menschen. Und ich glaube, dass Julia Nawalny ja eine unglaubliche moralische Kraft hat, gerade in diesem patriarchalen System, als die trauernde Frau, die wütend ist. Sie spricht darüber, wie wütend sie ist und voller Hass auf das Putin-Regime. Und diese Kraft kann ihr helfen, vielleicht weiß sie die zu nutzen. Und das bleibt eben abzuwarten, die nächsten Wochen und Monate.
Das sagt die Osteuropa-Expertin der Zeit, Alice Botter. Mit ihr habe ich gesprochen über Frauen in der belarussischen und in der russischen Politik, beziehungsweise im Exil. Und wenn Sie denken, jo, da würde ich aber gern noch mal mehr zu lesen, Sie haben ganz aktuell die Gelegenheit dazu. In der Zeit lesen Sie einen Artikel von Alice Botter. Da geht es um die beiden Frauen, über die wir sprachen. Überschrieben ist er mit Weil ich es kann. Besten Dank für das Gespräch, Frau Botter.
Ich danke Ihnen.